Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie herzlich zur dritten Folge der Podcast-Reihe 8 Tore, 8 Chiffren zu Urbanität und Religion. Die Reihe ist Ergebnis einer digitalen Tagung gleichen Titels, deren roter Faden die 8 Stadttore Jerusalems sind. Das Gespräch, das Sie gleich hören werden, wurde vom Damaskustor in der Altstadt inspiriert, das das christliche und das muslimische Viertel verbindet. Der Jesuit, Professor Dr. Felix Körner, spricht mit Dr. Ludger Hagedorn über die Frage, wie heilig den Religionen das Heilige der jeweils anderen Religionen sein kann. Die Tagung, die im April 2021 stattgefunden hat, gehört zum Projekt Stadt und Religion der Guardini-Stiftung, das seit 2017 realisiert wird. Das Projekt wird vom Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat gefördert. Ich wünsche Ihnen ein inspirierendes Hörerlebnis.
Gerne geschehen. Ich freue mich darauf, dass wir jetzt miteinander diesen Anfang des Abends gestalten können. Ich beginne nicht mit Begriffen. Es wird gleich ein paar Begriffe geben, sondern mal mit ein paar Eindrücken, weil Sie uns ja sinnvollerweise ans Damaskustor geschickt haben. Seit 12 Jahren darf ich jedes Jahr im Studienjahr an der Domitio-Abtei unterrichten. Meistens findet das eben in Jerusalem statt. Die AAD finanziert evangelische und katholische Theologiestudierende, die ein Jahr dort verbringen können. Und seit vielen Jahren stoßen nun auch für ein paar Wochen einige muslimische Theologiestudierende aus Deutschland dazu. Das Ganze heißt dann muslimisch-christliche Werkwochen. Und ein türkisch-muslimischer Professorenfreund von mir, Ömer Özsoy, und ich, wir sind jetzt schon seit vielen Jahren gemeinsam in diesem Programm tätig. Und es gehört einfach dazu, dass wir gleich am Anfang, wenn wir uns endlich wiedersehen in Jerusalem, durchs Damaskustor im abendlichen Jerusalem nach Norden gehen und uns da in ein bestimmt sogenanntes Hotel, aber das ist eigentlich nur so ein Café, setzen und Tee trinken und endlich wieder miteinander türkisch reden. Und vor ein paar Jahren ist es uns da passiert, am Damaskustor, dass unsere Tischnachbarn in diesem Café sagten, ach, seid ihr auch Türken? Dann haben wir uns vorgestellt, wir leben beide in Deutschland, aber der eine redet gerne türkisch und der andere hat türkisch als Muttersprache. Ach, in Deutschland, ja, in Deutschland gibt es ja jetzt, sagt diese andere Gruppe, die sich übrigens als Journalistengruppe vorstellt, in Deutschland gibt es ja so viel Islamophobie. Und da gibt mein Freund Ömer Özsoy auf diese provokante Bemerkung eine sehr kluge Antwort am Damaskustor, sagt er, ja, auch unter den Muslimen gibt es viel Islamophobie. Muslime haben manchmal auch ganz schön Angst vor dem Islam und vor dem Missbrauch von muslimischem Denken und islamischen Gruppierungen. Fand ich eine spannende Szene. Wirklich direkt am Damaskustor ist das passiert. Soll man so drüber stehen? Blickwechsel sind immer möglich und deswegen auch Ihre tolle Frage, Herr Dr. Hagedorn, wie heilig ist den Religionen das andere Heilige? Blickwechsel, Perspektiven ändern, um mehr zu entdecken. Jetzt stelle ich Ihnen mal meine Begriffe vor. Ich glaube, wir können verstehen, was Religionen mit dem anderen Heiligen tun, wenn wir von einer Formulierung ausgehen, die ich von Hans Joas gelernt habe. Wenn die Religionen in eine Nachdenklichkeit kommen, weil sie sehen, dass sie sich bisher zu einfach gemacht haben, zu oberflächlich, zu magisch gedacht haben, wenn sie anhand von geschichtlichen Ereignissen in eine gewisse Gebrochenheit ihrer eigenen Selbstverständlichkeiten und ihres eigenen Selbstverständnisses kommen, dann beginnt das, was er, Hans Joas, nennt, die reflektierte Heiligkeit. Und es ist deswegen so ein toller Begriff, weil der ja mehrdeutig ist. Einerseits kann das nämlich heißen, Wir haben doch alle schon mal erlebt, wie sich in den Augen, im Staunen, auf dem Gesicht eines anderen Menschen das, was uns ganz entscheidend wichtig ist, das, was für uns das unberührbar Heilige ist, sich abbildet. Wie sich in den Kinderaugen das Weihnachtsfunkeln spiegelt. Wie ein muslimischer Freund mir sagt, oh, du bist Christ und glaubst auch wirklich daran, wie schön für uns ist Jesus, auch so eine wichtige Figur. Da spiegelt sich in den Augen, im Angesicht, im Respekt des anderen, das, was uns heilig ist. Aber reflektierte Heiligkeit heißt eben auch, man kommt eben langsam ins Nachdenken über das, was als heilig deklariert wird, was für heilig gehalten wird, und stellt fest, dass manches zu Unrecht heilig heißt. Heiliger Krieg, Übergriffigkeiten, manchmal sogar der Respekt vor dem anderen mit seiner anderen Religion, nämlich dann verkehrtermaßen und übergriffigermaßen für heilig gehalten, wenn man sagt, ja, du glaubst ja sowieso dasselbe wie ich. Im Grunde hat ja jeder Prophet dasselbe verkündet und deswegen können wir das auch für heilig erachten, aber damit bin ich schon eingemeindet bei dir und du nimmst nicht mehr die Andersartigkeit, den Unterschied, das ganz Besondere an dem Zeugnis, das ich geben möchte, für das die Kirche steht, wahr. Gleich werden wir auf den Begriff der reflektierten Heiligkeit noch in einem anderen Sinne kommen, aber jetzt erstmal diese beiden Verständnisse, Heiligkeit im Reflex des anderen und in der Reflexion. Ist denn wirklich alles, was für heilig erklärt wird, wert, so geachtet zu werden? Was in diesen Begegnungen mit dem anderen und auch mit dem anderen Heiligen passiert, das drückt, jetzt komme ich zu meinem ersten Unterbegriff, das drückt die kirchliche, das heißt in dem Fall katholische, Tradition seit 1984 mit einer spannenden Doppelformel aus. Begegnungen mit Menschen anderer Religion können für beide sein, Reinigung und Bereicherung. Die Ernsthaftigkeit des anderen, die kritischen Einwände des anderen, die Fragen des Staunens, all das kann mich bescheiden machen, kann mich klären, kann mich auch zu neuen Entdeckungen bringen, auch übrigens zu neuen Forschungen über meine eigene Tradition, und kann mich bereichern und sagen, Mensch, das hatte ich ja nun noch nicht so gesehen, dass ich zum Beispiel ein Buch geschrieben habe über die politische Rolle von Religion. Das nenne ich auch politische Religion. Das habe ich wirklich von den Muslimen gelernt, die von Anfang an mir immer gesagt haben, ja, wir sind überzeugt und wollen, dass unsere Überzeugung auch Welt gestaltet. Wir wollen sichtbar prägend Gottes Gerechtigkeit auf der Welt zu größerer Wirklichkeit bringen. Reinigung und Bereicherung. Deswegen ist die richtige Haltung, die wir gegenüber dem anderen Heiligen haben, nicht Toleranz, ich akzeptiere es, sondern ist Interesse. Dann kann Reinigung und Bereicherung gegenseitig passieren. Mein zweiter Unterbegriff stammt aus der relativ jungen Entdeckungsgeschichte, dass das Judentum, wie wir es heute kennen, der Islam und das Christentum eine große Verwandtschaft dadurch haben, dass sie eigentlich alle in dem Denkraum entstehen, der mehr ist als eine Epoche, nämlich in der Spätantike. Und ein Charakteristikum von spätantiken Formationen ist, dass man einen Korpus, einen Kanon hat, auf den man sich bezieht, der feststeht, aber den man einer ständigen Relektür unterzieht und sagt, gut, wir ändern jetzt unsere Bibel nicht, die steht so da, aber wir gehen ja als Menschen durch die Geschichte und denkenderweise, entdeckenderweise immer weiter. und müssen deswegen auch das, was feststeht, einer ständigen Relektür, einer in diesem Sinne übrigens auch Religio unterziehen. Ich sage das jetzt ein bisschen augenzwinkernd, aber vielleicht wissen manche, dass Cicero das Wort Religio so zu erklären versucht hat, dass das doch eigentlich ein ständiges Wiederlesen ist. Das ist natürlich ist keine wissenschaftliche Etymologie, aber interessant, dass er dieses treue Wiederlesen schon mit Religion verbindet. Unsere Religionen haben etwas Feststehendes in dieser Schrift, die aber in jeder Generation und in jeder Situation wieder neu beleuchtet wird und deswegen auch neue Antworten gibt. Auch die Begegnung mit dem anderen Heiligen bringt uns dazu, unsere eigene Tradition, vor allem unsere eigene Schrift, neu zu befragen und neu zu entdecken. Das, wie es zum Beispiel in einem Paulusbrief heißt, alle Weisheit in Christus verborgen da ist, bedeutet ja auch, dass sie im Laufe der Geschichte immer klarer werden kann und im Laufe der Geschichte, das heißt auch in der Begegnung mit dem anderen, der nicht eingemeindet wird, du sagst ja sowieso dasselbe, sondern der auch wirklich unterschiedliche Fragen hat, der ein Gegenüber ist und der so auch das, was Christus der Welt schenken will, klarer macht. So kann man wirklich in diesem Sinne auch sagen, dass es eine weitergehende Offenbarungsgeschichte gibt, obwohl wir ein Korpus an Schriften haben, das wir nicht ändern. Aber wir sehen es neu, beleuchten es neu und es sagt uns damit auch Neues. Dritter und letzter Punkt. Gibt es ein Kriterium, nach dem ich sagen kann, Moment, hier möchte ich im Gespräch, im auch kritischen Gespräch, freundschaftlich mit dem anderen, der von einer anderen Tradition kommt, der auf einer anderen Grundlage steht, der eine andere Religion hat, hier möchte ich im Gespräch mit ihm oder ihr auch sagen, das verstehe ich nicht, das finde ich nicht in Ordnung. Hier möchte ich auch sagen, gibt es da nicht etwas zu ändern, so wie ich von ihm Kritik auch hören kann und annehmen muss und natürlich einspeisen möchte in meine eigene Religionsgemeinschaft, Kirche, Gemeinschaft und mein eigenes Religionsverständnis. Und gibt es dafür ein Kriterium, wo die reflektierte Heiligkeit schönes Staunen ist? Oder wo sie durch meine Reflexion auch zu kritisierende Heiligkeit ist und dann eben als nur scheinbar heilig und in Wirklichkeit gar nicht so heilig, siehe Heiligenkrieg, zu gelten hat. Da würde ich sagen, wenn wir mal zu verstehen versuchen, was Religion eigentlich ist, dann biete ich als Formel einmal an, Religion ist die Anerkennung des anderen im Vollsinn. Zu empfinden, zu erfahren, sich klarzumachen, dass ich von dem anderen, Gott, anerkannt bin, gewollt bin, gesandt bin, gerufen bin. Anzuerkennen, dass es diese Macht, diese Person, diese Orientierung gibt. Aber dann eben auch anzuerkennen, dass es andere Menschen mit anderen Meinungen, anderen Sichtweisen gibt, die ich auch anzuerkennen habe. All das gehört zur Grunddynamik von Religion dazu. Und wenn das nicht geschieht, wenn durch Gewalt, durch Desinteresse, durch Abwertung die Anerkennung des anderen, auch des anderen Menschen, eingeschränkt ist, dann bist du, so muss ich ihn, sie darauf aufmerksam machen, dann eben nicht im Vollsinne Religion und wir auch nicht. Als Papst Franziskus vor wenigen Wochen, im März, in Ur, in Chaldea, Irak, gesprochen hat, hat er gesagt, hier kommt Abraham her. Wir stehen auf der Tradition Abrahams. Wir sind hier als die Religionen, die sich auf Abraham berufen, zu Hause. Abraham schaut als erstes in die Sterne zum Himmel. Er kennt das andere an. Und jetzt ganz schön auf Italienisch sagt er, l'oltre di Dio, das darüber hinaus Gottes, ci rimanda, verweist uns, all'altro del fratello, zu dem anderen der Geschwister. Also, wenn ich die Andersheit Gottes wirklich anerkennen kann, dann gelingt es mir auch mehr und mehr, die anderen Menschen mit ihrer Andersheit als reinigend und bereichernd anzuerkennen. Letzter Punkt und dazu noch ein Bild, dann haben wir es geschafft. Papst Franziskus hat auch die Türkei besucht und dieser Eindruck, den ich Ihnen hier vermittle, der stammt aus Istanbul. Der ist in der Blauen Moschee. Er betet zusammen mit dem Mufti von Istanbul. Früher, als Johannes Paul II. In eine Moschee gegangen ist und da gebetet hat, musste nachher bestritten werden. Nein, nein, das war nur ein Moment der Meditation, weil man da sich nicht getraut hat zu sagen, dass ein Papst in einer Moschee auch betet. Jetzt wurde das überhaupt nicht mehr dementiert, sondern nein, er war hier zum Beten, aber natürlich auf seine Weise, in der Unterschiedlichkeit, in der Andersheit. Aber da ist was ganz Schönes am Eingang der Moschee passiert. Er sieht die Architektur der Moschee, das Bildlose. Er freut sich, dass nach der Hektik der anderen Begegnungen jetzt ein Moment der Stille kommt. Und da sagt Franziskus zum Mufti von Istanbul, Yaran ist er damals, ja, wir müssen anbeten. Anbeten, das heißt ja für uns auch anerkennen, dass wir nicht alles wissen, dass wir staunend schauen, versuchen zu verstehen, wachsen lassen. Aber jetzt wurde das übersetzt und das ist ein bisschen schwierig ins Türkische zu übersetzen und der Übersetzer war auch ein Muslim, hat also dieses italienisch oder überhaupt christliche Vokabular der Anbetung so nicht drauf und hat dann Ibadet gesagt, was eigentlich nur Liturgie heißt, aber dann Gottesdienst auch im Sinne von Gottesdienst und Menschendienst. Also Franziskus sagt, wir müssen anbeten. Das ist wichtig. Und übersetzt wird, wir halten jetzt eine Liturgie, die sich auswirkt auf unsere zwischenmenschliche Beziehung. Wie heilig ist den Religionen das andere Heilige? Es zeigt sich überhaupt erst, was heilig ist in solchen Begegnungen, die Reinigung und Bereicherung sind. Denn wahre Religion ist Anerkennung des anderen im Vollsinn.
Lieber Felix Körner, vielen Dank. Vor dem Plakat unserer 8-Tage-Tagung, das ist auch gut inszeniert, also das haben wir schon.
Haben wir dran gedacht, extra die Tür nochmal zu machen.
Gesagt, sie ist dann gleich schon vorbei, also es musste nichts vorbeigehen, es war wunderbar. Ich glaube, es war ein ganz tolles Einleitung in dieses große Thema. Also lieber Felix Körner, nochmal vielen Dank dafür. Ich glaube, ein Punkt, den Sie wirklich wunderbar herausgebracht haben, in aller Kürze, die das jetzt hatte, aber den man auch in Ihren Texten so schön findet, ist der Hinweis darauf, dass diese Haltung den anderen Religionen gegenüber zwei Dinge vermeiden soll, zwei Haltungen vermeiden soll. Das eine ist die Vereinnahmung und das andere ist das, was man Toleranz nennen könnte, eine bestimmte Art, vielleicht falsch verstandene Toleranz, eine bestimmte Art von Toleranz, die Sie gerade auch für eigentlich am Ende eine Haltung der anderen Religionen gegenüber nehmen, die diese nicht ernst nimmt, in ihrer Andersheit nicht ernst nimmt. Ich darf vielleicht beginnen mit einer Frage, die mit der eigenen Kirche zu tun hat. Wir sind ja bei der Guardini-Stiftung, Sie sind Jesuit, wir haben jetzt schon also einen gewissen katholischen Einschlag. Ich beginne mal mit der katholischen Kirche, weil ich das auch in Ihren Texten gelesen habe. Übrigens, diese Texte, das darf ich auch noch sagen, sehr schön, auch wie Sie das jetzt gemacht haben, gehen immer eigentlich von Beobachtungen aus. Ich sagte am Anfang, sehr prägend für Sie der Aufenthalt in der Türkei, die vielen Jahre, die Sie dort verbracht haben. Ich glaube, diese Dinge bringen Sie immer sehr schön mit in die Überlegung ein. Wenn wir bei der katholischen Kirche beginnen, Sie zitieren in einem Ihrer Texte Papst Benedikt. Papst Benedikt war auch derjenige, der Sie in die päpstliche Kommission für die Beziehung zu den Muslimen berufen hat. Also Sie erwähnen ihn, glaube ich, nicht, um ihm nur schlecht über ihn zu sprechen. Es geht auch nicht um die Vergangenheit. Er hat diese unselige Formulierung in seiner Regensburger Rede von 2006, nur Schlechtes und Inhumanes, das Zitat eines oströmischen Kaisers, sei von den Muslimen gekommen. Sie wollen sich damit gar nicht weiter beschäftigen, ich auch nicht. Nehmen wir das nur als Folie für etwas anderes. Und dann weisen Sie darauf hin, wie sehr das abweicht von dem, was Franziskus 2017 sagte, ein Leitwort, Coraggio dell'alterità, was man vielleicht nicht ganz übersetzen kann. Sowas wie Mut zur Andersheit, Mut zum Gegenüber, könnte man auch sagen. Und da wiederum, das ist sehr bezeichnend für Sie, das klingt jetzt alles so Mut zur Andersheit, ja, das haben wir alle schon 5000 Mal gehört, das ist alles schon so ab. Aber Sie sagen, dass dieser Ausdruck ist gerade nicht banal. Und das ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass das nicht banal verstanden werden soll, sondern dass es heißt, da geht es um etwas, das ist wirklich verschieden. Und es geht nicht um ein irgendwie vermeintlich aufgeklärtes, am Ende ist das eh alles so dasselbe und die wollen alle dasselbe. Und das ist ein bisschen so wie in der Ringparabel auch, man weiß das nicht so genau und wir sind da mal vorsichtig. Diese Aussage von Papst Franziskus, sie fordert Mut ein. Sie sagt, wir müssen diesen Mut haben. Aber, und das glaube ich ist auch der letzte Punkt von dem, was Sie sagen möchten, es braucht auch Mut, überhaupt so eine Aussage zu treffen. Also das war auch sein Mut, diese Aussage überhaupt zu treffen. Wo sind wir da auf diesem Weg?
Ja. Kurz nochmal danke für die Zusammenfassung und Weiterführung. War ja so ein Satz bei Ihnen in der Zusammenfassung jetzt, ja, nicht Toleranz. Was meinen wir damit? Natürlich sind wir nicht gegen Toleranz, sondern wir sagen, gegenüber einer Religion hat ein anderer ernsthaft religiöser Mensch mehr als nur Toleranz. Toleranz heißt, du bist ja leider falsch, aber wir akzeptieren oder wir dulden das, dass du hier auch lebst. Nein, du hast etwas zu bezeugen, was für uns vielleicht inakzeptabel ist, aber trotzdem relevant. Du hast uns etwas zu vermitteln und die Auseinandersetzung ist wichtig. Das Spannende an der Formulierung von Papst Franziskus mit seinem Coraggio dell'alterità, Alteritätsmut, könnte man erstmal so sagen, aber sehr schön, wie Sie gesagt haben, Mut zum Gegenüber, ist eben, dass ich wissen darf, entdecken darf, immer besser verstehen darf, als Christ, als Christin, bezeuge ich, jetzt sind wir in der Osterzeit, die Auferstehung Jesu, bezeuge ich, dass durch ihn eine Freude in die Welt und in mein Leben kommt, die uns so befreit, dass man sie anderswo nicht beziehen kann, weil hier der überwundene Tod eine Rolle spielt. Also einerseits heißt Mut zum Gegenüber auch zu sagen, hier gibt es etwas ganz Besonderes zu bezeugen. Er ist auferstanden. Aber Franziskus führt in der Ansprache, in Kairo war das, 2017, seinen Begriff des Alteritätsmut oder des Mut zum Gegenüber dann so weiter, dass er sagt, ja, wir müssen aber auch den Blick auf den Berg des Bundes richten, der orientiert uns, der steht da, den dürfen wir nicht bestreiten. Also in Exodus 19 heißt es ja, ihr dürft den Berg nicht betreten, wir dürfen den nicht beschreiten, den Berg, den dürfen wir uns nicht vereinnahmen. Wir müssen Gott, das Religiöse, ohne es zu instrumentalisieren, zu verzwecklichen, auch stehen lassen als Orientierung. Aber wir müssen es öffentlich sehen und uns mit den anderen zusammen auf den Weg machen, das aufzubauen, zu dem uns dieser Berg des Bundes motiviert und orientiert, nämlich die Stadt der Menschen bauen, so formuliert er es, also eine Zivilisation der Menschlichkeit. Wir können Schwestern und Brüder sein, aber müssen das, was Menschen wirklich sind, Menschheitsfamilie, Geschwister, auch erst noch verwirklichen. Also es ist ein Weg, Mut zum Gegenüber heißt, Mut ein Gegenüber zu sein, aber sich auch zum anderen hin aufmachen und mit dem anderen aufmachen, diese Welt zu gestalten. Das mal so zu diesem Begriff.
Ich möchte mit was anderem fortsetzen. Sie haben, glaube ich, systematisch war das für das, was Sie vorgetragen haben, war sehr wichtig, dass Sie diesen Punkt der Relektüre betont haben. Sie haben auch gesagt, diese wahrscheinlich oder vielleicht falsche Etymologie, Ciceros, das Religere. Aber trotzdem ist es ja sehr schön, also etwas, was uns ein Verständnis von Religion ermöglicht, wie sie sein könnte oder vielleicht sein sollte. Und Sie nehmen aus diesem Motiv der Relektür, nehmen Sie drei wichtige Punkte für jede Religion, die aber nur die Religion an sich betreffen oder in sich betreffen, wie man das handhabt. Also aus dieser Relektüre, dem immer wieder zurückgehen auf die heiligen Schriften, das immer wieder lesen, neu lesen, sagen Sie, das macht man in drei besonderen, ich sag mal, Lebenssituationen, wenn man Trost benötigt, sie ist trostspendend. Sie kann Weisungen geben, man liest sie, um Entscheidungen herbeizuführen, und man liest sie vielleicht, um im weitesten Sinne das, wie Sie besprechen, aber die Geschichte und die Geschichte zu verstehen. Es geht, glaube ich, um so etwas wie Sinnhaftigkeit des menschlichen Lebens. Genau. Ja. Also Trost, Weisung, Sinn, das ist das, was wir in der Lektüre von heiligen Schriften gewinnen können. Da sind noch nicht die anderen Religionen im Spiel. Aber dann kommen Sie und sagen, dann kommt der neue Punkt. Eigentlich geht es in dieser Relektüre auch immer darum, das andere zu erkennen und das andere anzuerkennen. Und dabei geht es darum, nicht zu sagen, das andere ist verkehrt, ist falsch, irrtümlich auf der einen Seite, und auf der anderen Seite auch nicht zu sagen, ach, das ist alles bekannt, das haben wir eh schon, das haben wir sowieso schon überwunden, das haben wir alles schon integriert, da ist nichts Eigenes mehr drin, sondern Sie wollen eigentlich dieses große Moment des Staunens betonen und das aus dem etwas abgewinnen für das Verständnis der anderen Religion. Ganz einfache Frage, die sich mir da stellt, vielleicht ein bisschen provokant, aber das ist ja manchmal auch gut. Wir haben doch, wenn wir lesen, lesen wir in der Bibel, wir haben so viele Stellen, wo wir auch wahnsinnig viel Unpassendes finden, dass uns da, glaube ich, wenig Hoffnung, wenig Anleitung zum Dialog, zum Verständnis, zu diesem Staunen über die anderen Religionen gibt, sondern dass eine ganz, ganz andere Sprache spricht, der Abgrenzung, der Missachtung. Wie geht man, wenn man die Relektüre macht, wie geht man damit um?
Ganz genau. Dass Religionen, gerade die drei, über die wir ja im Moment immer handeln, Judentum, Christentum, Islam, allesamt in ihrem Korpus auch schwierige Texte haben, ist eine Herausforderung, die uns klug macht, weil wir ja eigentlich nicht ausschließend, verurteilend oder sogar gewalttätig agieren wollen und jetzt uns fragen müssen, warum steht denn das da drin? Gucken wir mal, wie schon spätantike Zeugen unserer eigenen Religion mit solchen Stellen umgegangen sind. Das am meisten kommentierte, das am meisten meditierte, gebetete Buch der Bibel war für die Christenheit ja immer das Buch der Psalmen. Und da steht vieles drin, was wir so nicht wollen. Aber die frühen Christen beispielsweise haben gesagt, naja, wenn da von Feinden die Rede ist, dann müssen wir jetzt nicht irgendwie historisch denken oder psychologisch denken, wer da gemeint ist oder wie gut es ist, dass ich mal meinen Ärger ausdrücken kann. Auch eine schöne Art, heute damit umzugehen. Die haben erstmal gesagt, ich wäre damit all die Ablenkungen, bösen Geister, Anfechtungen, die ich habe und die sich mir auf meinem Weg der Berufung entgegenstellen wollen, ab. Also eine Relektür, die eben sagt, ich meine jetzt gar nicht andere Menschen oder gar andere Religionen oder sowas, sondern eine liebenswerte, verständliche Art, sich mit diesem Text zu verständigen und zu sagen, ja, mir stellt sich alles Mögliche entgegen. Das sind gar nicht die anderen Menschen, sondern das sind die Stimmen, die Dämonen, das war ja für die Leute in der Spätantike eine ganz wichtige Größe, die es gibt, aber mit denen ich umgehen muss, und die sollen mich nicht abbringen von dem Weg, den der Herr mir weist, sondern sollen mir geradezu helfen, diesen Weg des Vertrauens auf ihn zu finden. Also es war mal so ein Beispiel, was Relektür in der Zeit, in der die Relektür entstanden ist, in der Spätantike, wirklich bedeuten kann.
Etwas anderes. Ich habe gesagt, Sie in Ihren Texten, das finde ich sehr schön, Sie erzählen gerne Geschichten, Sie leben auch aus Geschichten, Ihre ganz persönlichen, aber auch die, die wir aus der Tradition kennen. In Ihrem Beitrag, den Sie für unsere Publikation Stadt und Religion, Wegzeichen zu einer postsäkularen Urbanität, das wird in Kürze bei Herder übrigens erscheinen, da haben Sie einen sehr schönen Beitrag dafür geschrieben. Und am Ende erzählen Sie die Geschichte eines Sufi, Sufi Jalaluddin Rumi, der in fortgeschrittenem Lebensalter beschließt, dass es ihm dort, wo er jetzt gerade ist, in Konya, dass es ihm eigentlich viel zu kalt ist und er würde lieber am Mittelmeer den Rest seines Lebens verbringen und er beschließt, nach Antalya umzusiedeln. Aber es gibt ein großes Problem. Da sind nur die Griechen. Sie haben dann noch eine sehr schöne Erklärung, die lassen wir jetzt mal beiseite, weil das ist so etymologische Schönheiten, die Sie da ins Spiel bringen. Da leben doch nur die Griechen und die verstehen nichts. Also was soll ein Sufi dort? Und der Sufi Jalaluddin Rumi, der selbst Persisch spricht, also von den Griechen nicht verstanden werden kann, sagt, aber die verstehen mich ganz gut. Persisch verstehen sie nicht. Also wie ist dieser Satz gemeint? Die verstehen mich ganz gut. Und sie erzählen dann, dass er sich, dass er ausführt, beim Sprechen über religiöse Dinge, erzeuge das in den anderen, auch wenn sie die Worte als Worte nicht verstehen, erzeuge das eine Erregung und ekstatische Leidenschaft. Und aus den Worten, ohne diese Worte zu verstehen, aus den Worten steige der Duft ihres Geliebten und ihrer Suche, ihres religiösen Suchens auf. Und das sei das, was Menschen unabhängig von allen Konfessionen und Sprachen vor allen Dingen sofort verstehen können. Ein wunderbares Beispiel, glaube ich, für sowas wie interreligiöser Kommunikation funktionieren kann, ohne dass man kommunizieren muss im Übrigen. Natürlich, dann könnte man fragen, warum haben wir nicht mehr weise Sufis heute? Das wäre eine naheliegende Frage, aber ich frage mal was anderes. Was kann uns diese Geschichte, die Sie da bewusst auch ans Ende stellen, was kann uns diese Geschichte über das Funktionieren unserer interreligiösen Kontakte heute sagen? Und ich frage das auch Sie, der Sie, wie ich am Anfang sagte, Mitglied der päpstlichen Kommission für die Beziehung zu den Muslimen sind.
Also übrigens, man ist da immer nur 8 Jahre lang Mitglied, ich bin es jetzt nicht mehr. Also das endet nicht. Das steht wahrscheinlich in manchen Internetseiten noch so drin, aber das ist erstmal automatisch dann irgendwann wieder raus. Also das ist jetzt nicht mehr so, aber gut, da war ich dann. Die Geschichte von Jalaluddin Rumi, der übrigens Zeitgenosse von Thomas von Aquin ist, also wir sind im 13. Jahrhundert, die sagt, die Schönheit und die Problematik von solchen Einheitsvorstellungen zugleich. Denn er erfährt, wie Menschen, die seine Sprache nicht kennen, die eine andere Religion haben, trotzdem von ihm angeregt, ja sogar erregt sind in ihrem eigenen Glaubensleben. Aber er sieht nicht, dass für die Christen der Geliebte, von dem er da spricht, nochmal ein anderer ist.
Macht es das schlimm, dass da mein Name steht?
Nö. Das ist ein furchtbarer Name. Ja, genau. Also der Geliebte Christus, dessen Duft ich da spüre. Und wenn ich natürlich sage, im Grunde habe ich die anderen Religionen auch schon in mein System hinein verarbeitet, und ich weiß ja, dass wir alle im Grunde dasselbe sagen, dann kann ich nicht mehr Neues entdecken, staunen, sagen, das verwirrt mich jetzt auch, das wundert mich, da muss ich nochmal neu an meine eigene Tradition gehen und da muss ich aus dem Face-to-Face, der Begegnung mit dem anderen und dem Side-by-Side, dem Weltgestalten mit dem anderen, auch nochmal in das Back-to-Back gehen und sagen, ich muss mal mit meinen eigenen Religionsexperten reden und sagen, ist da wirklich ein Unterschied, den wir einfach als Unterschied stehen lassen müssen? Ich verwende dieses Wort vom Rücken an Rücken stehen, was auch zum echten Religionsbegegnen immer dazugehört, weil ich meine, es ist auch wichtig, dass wir beispielsweise im deutschsprachigen Raum Theologien haben für die einzelnen Konfessionen und Religionen. Nicht nur eine Religionswissenschaft, die immer sagt, im Grunde sind wir gleich, sondern auch konfessionelle Unterschiede, religiöse Unterschiede wieder mit unseren eigenen Mitgläubigen besprechen und vertiefen dürfen. Und es ist mir deswegen so wichtig, weil der Mensch, mit dem ich Rücken an Rücken stehe, auf Türkisch der Arkadaş ist. Der, mit dem ich Rücken an Rücken stehe, ist der Arkadaş. Arkadaş ist das türkische Wort für Freund. Ich traue ihm so sehr, dass er auch in die andere Richtung schauen darf und mir nicht in den Rücken fällt. Da gibt es Unterschiede und manchmal haben wir auch ganz andere Perspektiven. Und es schadet unserer Freundschaft nicht, sondern da geschieht eben diese Reinigung und Bereicherung.
Lieber Felix Körner, wir haben vielleicht noch Zeit für eine andere kurze, kleine Frage zumindest, bevor ich dann gerne an Petra Bahr und Volker Resing übergebe. Ich habe gesehen, in der Zwischenzeit sind beide auch da. Das ist wunderbar. Ich habe Sie am Anfang begrüßt. Ich begrüße Sie an dieser Stelle nochmal. Sehr schön, dass Sie dabei sind. Ich habe eine Frage hier im Chat von Heinke Fabricius, die ich gerne nicht nur vorlesen möchte, ich kann sie kurz paraphrasieren. Also es geht insbesondere um städtische Dinge. Unser Projekt heißt ja Stadt und Religion und auch diese Frage nach dem, wie verhalten sich Religionen zueinander, stellen wir auch insbesondere vor dem Hintergrund von Städten, wo sie in besonderer Weise aufeinander stoßen, miteinander konfrontiert sind. Auch übrigens die nächste Frage dann nach Religion und dem Säkularen, auch eine Frage, die sich ganz besonders im Umfeld der Städte stellt. Und die Frage von Heinke Fabricius dazu, wie ist es in der seelsorgerischen Arbeit in Städten und auch in der Betreuung von Andersgläubigen, auch in konfessionellen Einrichtungen, denken wir an Krankenhäuser, Altersheime. Es gibt sicher Schwierigkeiten auch dort bei der Anerkennung des Anderen. Was würden Sie dazu sagen? Wie ist da die Position der Kirchen heute und wie ist die Situation in Deutschland vielleicht?
Seelsorge gibt es in unseren Geschwisterreligionen nicht so institutionalisierter und traditioneller Maßen wie bei uns. Die Sufis beispielsweise sind viel stärker Seelsorger gewesen als die Imame. Und wer kommt dann an Sufi ran? Und dann ist es also gar nicht so leicht gewesen. Aber inzwischen entwickelt sich wirklich eine Reflexion und auch Institutionen von Seelsorge, gerade in unseren Breiten, aber in der Türkei beispielsweise oder in Indonesien, gibt es auch islamische Seelsorge in den Bereichen, von denen Sie gerade gesprochen haben. Krankenhäuser beispielsweise, ganz wichtig, Gefängnisseelsorge. Und dazu sage ich jetzt das Letzte, wir haben ja jetzt wirklich schon den Ende unseres Gesprächs erreicht. Hier in Berlin gibt es einen jungen Muslim, der Gefängnisseelsorge macht für Muslime. Und er berichtet, dass die jungen Männer, zu denen er da geht, ihn sehr wohl als religiöse Autorität anerkennen und deswegen von ihm etwas lernen, was ihnen völlig neu zu sein scheint und was die Problematik eines im Moment noch nicht vorhandenen breiten Religionsunterrichtes für Muslime, Musliminnen in Deutschland erweist. Für die ist frommer Muslim sein in den teilweise übers Internet erst gelernten Formen von Islamizität das Ritualgebet verrichten, das Ramadan-Fasten halten. Das zum Muslim sein natürlich auch dazugehört, dass ich nicht vielleicht noch direkt nach der Verrichtung des Ritualgebets ins KDW gehe und da einen Ladendiebstahl verübe. Das mussten die erst im Gefängnis lernen. Also, dass sich die Ibadah, das war das Wort jetzt arabisch ausgesprochen, oder Ibadet auf Türkisch, was ich vorhin erwähnt habe, als Franziskus am Eingang der Blauen Moschee stand, dass der Gottesdienst sich auch auswirkt auf den Menschendienst und mein Verhältnis zur Welt, ist für Muslime, die den Islam gut kennen, eine Selbstverständlichkeit. Für Muslime, die so schnell mal den Islam neu gelernt haben, weil sie meinen, das verschafft mir eine echte, klare Identität, auch eine Unterschiedenheit, muss das erst noch entdeckt werden. Ja? Also, dass der Gottesdienst sich auch in der Welt auswirkt, kann der Seelsorger, der die Autorität hat, als frommer Muslim im Gefängnis Menschen, die schockierenderweise das bisher noch gar nicht gesehen hatten, vermitteln, was für eine gute Art Menschen eine Religion, ihre eigene Religion zu erschließen, als das, was sie wirklich ist, als Anerkennung des anderen im Vollsinn.